HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Am 26. Mai ist Europawahl und die könnte besonders spannend werden. Manch einer spricht schon von einer Schicksalswahl, weil die Befürchtung umgeht, dass vor allem europakritische Parteien gestärkt werden könnten. Der Wahlkampf ist angelaufen. Die Wahlberechtigten in Hessen galten bisher eher als Europamuffel. Hierzulande lag die Wahlbeteiligung vor 5 Jahren deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der HR hat dazu eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, wie sich die Hessinnen und Hessen zur Europawahl am 26. Mai stellen. Die Ergebnisse hat unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass zusammengefasst und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob man denn an der Umfrage ablesen kann, dass die Beteiligung diesmal höher sein könnte.
Man kann es nicht direkt ablesen, es wird auch nicht danach gefragt, ob man zur Wahl geht oder nicht, weil die Meinungsforscher sagen, das bringt im Prinzip nichts, weil es kaum verlässlich ist. Man nähert sich solchen Erscheinungen, indem man fragt, wie groß das Interesse denn an dieser Europawahl ist und das ist offenbar in Hessen recht ausgeprägt. 21% der Hessen sagen sehr starkes Interesse, immerhin 37% sagen starkes Interesse, das kommt also auf einen Wert von knapp 60%, die sich zumindest stark für diesen Wahlgang interessieren. Und daraus schließen die Meinungsforscher, dass dann, sagen wir mal, auch letztlich mehr Leute zur Wahl gehen werden. Denn im Vergleich zu 2014 sei dieser Wert mit Blick auf die Aufmerksamkeit, die diesem Wahlgang zuteil wird, tatsächlich deutlich gestiegen.
Was schätzen denn die Menschen an der EU und was erwarten sie?
Also schätzen tun sie vor allem die Reisefreiheit. Ganz vorne ist das bei dem, was man von der EU hat, vor allem natürlich unter den jüngeren Leuten. Auch das Stichwort Frieden rangiert mit ganz vorne. Da sieht man wiederum, da sind die Älteren sehr stark vorne dran. Also Jüngere eher Reisen und Ältere eher Frieden. Das hat sicherlich auch was mit Kriegserfahrung oder Nachkriegserfahrung zu tun. Ich fand ganz interessant, dass das Thema Wohlstand, also die Frage, ist die Europäische Union auch ein Garant für Wohlstand, was hier zweifelsohne ist, das hat keine so große Bedeutung, gerade 11% sehen das so. Die Erwartung an die Europäische Union ist tatsächlich, mehr gemeinsam zu handeln. Und da fallen besonders 2 Punkte auf. Ganz vorne in der Hitliste, wenn man so will, der Themen, der Probleme, die dringend gelöst werden müssen, sind die Flüchtlings- und die Asylpolitik. Weit vorne 40% sagen, das muss gemeinsam gelöst werden. Und dann kommt zum Zweiten, für mich etwas überraschend, das Thema Einigkeit bzw. Uneinigkeit innerhalb der Europäischen Union. Also die EU wird letztlich als ein Faktor auch verstanden, wo beispielsweise Entscheidungen zu lange dauern oder wo sich die Mitgliedstaaten untereinander gerne mal zerstreiten. Auch da sagt eine doch beachtliche Mehrheit, da muss dringend was getan werden. Andere Themen, die man eher so erwartet, beispielsweise Abbau von Bürokratie, die rangieren da weiter hinten.
Die europäische Politik ist für viele Menschen sehr weit weg, sagen Sie, eine Unbekannte quasi. Bildet sich das auch in der Umfrage ab?
Ja, und das ist fast ein bisschen betrüblich, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, sagen knapp 2/3, 63%, dass sie wenig über die EU wissen, beziehungsweise gar nichts über die Europäische Union wissen. Und das ist natürlich, wenn man so will, ja, ein ziemlich betrübliches Signal, auch für jene, die Europapolitik machen oder auch für jene, für uns, die wir darüber berichten. Und das zeigt sich auch bei der Hinwendung zu den Spitzenkandidaten, die populärste Spitzenkandidatin ist Katharina Barley, die Bundesjustizministerin, die ja Spitzenkandidatin der SPD ist. Sie ist 62% der Leute bekannt, aber schon beim Spitzenkandidat der Union, Manfred Weber, der Kommissionspräsident werden will, da sagen nur 50%, dass sie den kennen. Also mit Blick auf die Kandidaten muss man sagen, gibt's noch viel zu tun.
Die berühmte Sonntagsfrage ist auch gestellt worden, nämlich was wäre, wenn am kommenden Sonntag Wahl wäre? Gibt es da bei den Ergebnissen Überraschungen, Christopher?
Das ähnelt sehr stark dem, was wir am Freitag mit Blick auf die Landespolitik erhoben werden. Da sind die Werte zum Teil identisch. Sprich, es ist letztlich auch eine landes- oder bundespolitische Entscheidung, die gefällt wird. Das Einzige, was mir richtig aufgefallen ist, ist, dass die AfD auf 12% kommt. 1 Punkt weniger als jetzt am Freitag beim Hessentrend. Mehr als bei der letzten Europawahl 2014 auf jeden Fall. Aber man hat zumindest hier den Eindruck, dass, sagen wir mal, es nicht so ein ganz deutlichen Denkzettel in Richtung etablierte Parteien zugunsten der AfD geben wird, zumindest nach diesem Stimmungsbarometer.
Christopher Plass, unser landespolitischer Korrespondent mit den Ergebnissen einer Umfrage zur Europawahl, die der Hessische Rundfunk in Auftrag gegeben hat. Der Frankfurter Flughafen wird ausgebaut. Zu dem Ausbau gehört ein drittes Terminal im Süden des Flughafens. Daran wird kräftig gebaut. Bislang hat das vor allem im Untergrund stattgefunden. Ja, und jetzt soll das Terminal auch in die Höhe wachsen. Und dafür wurde nun der symbolische Grundstein gelegt. Und dabei gab es viele glückliche Gesichter, aber auch einige verärgerte, wie unser Reporter Roman Warschauer beobachtet hat.
Seit 3,5 Jahren wird im Süden des Flughafens für das neue Terminal 3 vor allem gebuddelt. Christian Engel, Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport, mit Blick auf die Baugrube des Flugsteigs H.
Hier laufen derzeit die ersten Rohbaumaßnahmen. Fundament wurde schon gegossen, erste Wände sind auch schon gezogen worden. Zahlreiche Stahlteile sind zu sehen, Stahlbeton wird verbaut. Also hier geht es schon richtig zur Sache.
Am Rande der größten Baugrube, dort wo einmal das Hauptgebäude stehen wird, hat der Flughafenbetreiber ein großes Zelt aufgebaut. 700 Gäste sind zur Grundsteinlegung gekommen. Der grüne Verkehrsminister Al-Wazir ist nicht dabei. Er hat sich immer gegen das dritte Terminal ausgesprochen. Und da sich Ministerpräsident Volker Bouffier nach seiner überstandenen Krebsbehandlung noch schont, ist Finanzminister Thomas Schäfer als Vertreter der Landesregierung gekommen. Er spricht von einem guten Tag für die Region und ganz Hessen und gibt zu bedenken:
Ich wage mal die Prognose, wenn wir in noch mal 10 Jahren auf dieses Projekt zurückblicken, werden wir möglicherweise einen Strich darunter ziehen mit der Bemerkung, es war das letzte Großbauvorhaben in Deutschland, was gelungen ist, trotz allen Streits in den Details.
Bis 4 Milliarden Euro kostet den Flughafenbetreiber das Gesamtprojekt. Angesichts von wohl mehr als 70 Millionen Passagieren in diesem Jahr erhofft sich Fraport-Chef Stefan Schulte von dem neuen Terminal eine deutliche Entlastung für die oft überfüllten bestehenden Terminals.
Was sehr, sehr wichtig ist, damit wir eben in Deutschland auch dauerhaft gut an die Welt angebunden sind, dass unsere Passagiere auch dauerhaft gerne über Frankfurt fliegen, in Frankfurt landen, in Frankfurt starten und wir hier eben die Anbindung an die Welt realisieren können, die für eine Exportnation wie Deutschland sehr, sehr wichtig ist.
Entworfen hat das Terminal der Frankfurter Architekt Christoph Meckler. Er ist davon überzeugt, vor allem im Inneren wird das Gebäude einzigartig werden.
Das Terminal wird anders als dieses Grau in Grau, was es international an allen Terminals gibt, ein Terminal sein, in dem man sich wohlfühlt. Ein Terminal, in dem warme Naturmaterialien zum Einsatz kommen.
Bei aller Begeisterung zur Grundsteinlegung, es gibt Kritik an dem Terminal. Nicht nur vom grünen Minister Al-Wazir, sondern auch seit Jahren von Bürgerinitiativen. Rund 150 Demonstranten haben sich deswegen zu einer Mahnwache im Terminal 1 eingefunden. Sie bezeichnen den Grundstein als Grabstein für die Region, Sprecher Thomas Schäffler.
Für Rhein-Main bedeutet das eine noch weiter zunehmende Verlärmung, Belastung mit Schadstoffen und auch nicht nur Schadstoffe, die aus der Luft kommen durch das Verbrennen des Kerosins, sondern auch durch den Zubringerverkehr zu dem neuen Terminal.
Derweil rollen im Süden weiter die Bagger. Bis 2021 soll ein erster Flugsteig für bis zu 5 Millionen Passagiere fertig sein. 2023 soll dann das eigentliche Terminal in Betrieb gehen, für dann 21 Millionen Passagiere im Jahr.
Die symbolische Grundsteinlegung für das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen hat in Frankfurt stattgefunden. Dort gab es freudige Gesichter, aber auch Proteste. Ein Beitrag von Roman Warschauer war das. Weil ein Stellwerk der Bahn nicht besetzt war, konnten kurzfristig am vergangenen Wochenende viele Fernzüge den Frankfurter Flughafen und den Mainzer Hauptbahnhof nicht anfahren. Der Grund? Ein einzelner Mitarbeiter hatte sich krank gemeldet. Stellt sich die Frage, warum kann das so leicht passieren? Unser Reporter Andreas Heigen hat darüber mit der Bahn gesprochen und ich habe ihn gefragt, was da genau passiert ist am Wochenende.
Ja, also ein Mitarbeiter des Stellwerks in Rüsselsheim hatte sich krank gemeldet und man hat so schnell für ihn keinen Ersatz finden können. Mehrere IC und ICE auf der Strecke Frankfurt-Mainz mussten umgeleitet werden und konnten nicht am Flughafen und in Mainz halten. Die Fahrgäste mussten dann auf andere Züge ausweichen oder sollten zum Teil die S-Bahn benutzen, was auch nicht so leicht war, weil zum Beispiel auf der S-Bahn-Strecke Raunheim, Mainz-Bischofsheim. Da gab es auch Ausfälle wegen dem unbesetzten Stellwerk.
Die Fahrgäste mussten also wieder leiden wegen eines kranken Mitarbeiters. Das war ja auch nicht das erste Mal, oder?
Ja, genau. Also Ende letzten Jahres gab es im Bereich Darmstadt und Marburg auch Probleme wegen Personalausfällen in Stellwerken. Im Darmstädter Bereich drohten Zugausfälle, weil zunächst eben kein Ersatz gefunden werden konnte. Das konnte man dann noch abwenden. Und rund um Marburg kam es dann aber sogar zu zahlreichen Ausfällen, eben weil kein Ersatzmitarbeiter gefunden werden konnte.
Und das alles, also weil es schwierig ist, Ersatzfahrdienstleister zu finden. Liegt das denn daran, dass es kaum Leute gibt in den Stellwerken?
Also das sagt die Bahn auf Nachfrage so jedenfalls nicht. Grundsätzlich seien ausreichend Fahrdienstleiter da. Schwierig würde es aber vor allem, wenn sich jemand kurzfristig krank meldet. Denn die Fahrdienstleiter sind für bestimmte Streckenabschnitte speziell geschult und auch geprüft. Außerdem gibt es verschiedene Arten von Stellwerken. Da kann man nicht mal einfach sagen, der macht jetzt mal da den Dienst und der dort. Und deshalb ist es eben teilweise so schwierig, Ersatz zu finden.
Die Bahn, die stellt ja trotzdem im Moment viele neue Fahrdienstleister ein. Was hat das denn dann für einen Grund, laut Bahn?
Also man hat mir bei der Bahn gesagt, dass es auch daran liegt, weil viele Mitarbeiter nach und nach in den Ruhestand gehen und man müsse ja vorsorgen für die Zukunft. Fakt ist jedenfalls, dass die Bahn zurzeit deutlich mehr Fahrdienstleister einstellen will. 1300 neue Fahrdienstleister wurden letztes Jahr eingestellt und dieses Jahr sollen es 1500 werden. Jedenfalls fährt die Bahn eine große Personaloffensive, stellt viele Leute ein und das hat möglicherweise auch im Hinblick auf diese Problematik mit den Stellwerken, wenn da jemand ausfällt, auch eine Aussage.
Ein Mitarbeiter wird krank, viele Fahrgäste müssen warten. So ist das erneut am Wochenende passiert in Frankfurt und Mainz. Andreas Heigen hat darüber mit der Bahn gesprochen. Vielen Dank. Der bundesweite Start von Elektrorollern steht kurz bevor. Noch muss der Bundesrat zustimmen. Der Verkehrsdezernent von Frankfurt, Klaus Oesterling von der SPD, hat sich zu E-Rollern in der Stadt allerdings sehr skeptisch geäußert. Mit hr-Inforeporterin Hanna Immich habe ich über das Thema gesprochen und sie gebeten, zu erklären, wo Oesterling denn genau das Problem von E-Rollern sieht.
Also er hat einfach Angst, dass Frankfurt von diesen Elektro-Tretrollern quasi geflutet wird. Er hat nämlich schon 9 Anbieter, die sich bei ihm gemeldet haben. Und wenn das alles so kommt wie angekündigt, dann werden demnächst in Frankfurt 5.000 bis 10.000 dieser elektrischen Roller herumstehen. Und dafür sei Frankfurt einfach zu eng, sagt Oesterling. Und es gäbe erhebliches Konfliktpotenzial mit anderen Verkehrsteilnehmern, kann man sich ja auch vorstellen, die auf Rad- und Gehwegen unterwegs sind. Da ist ja viel los. Bisher ist nämlich geplant, E-Roller bis 12 km/h sollen auf Gehwegen fahren dürfen und alles, was schneller ist, auf Radwegen. Und in Frankfurt gibt's ja schon Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer, E-Bikes. Alle brauchen Platz und da kommt jetzt noch ein neuer Player dazu. Der ist klein und wendig, aber eben auch relativ schnell zu übersehen. Und das birgt auch Gefahren, zum Beispiel abbiegende Autos, LKWs etc.
Um das Ganze ein bisschen zu regeln, hat das Verkehrsdezernat jetzt ein Merkblatt veröffentlicht für die potenziellen Anbieter solcher E-Roller. Was steht denn da drin und was erhofft sich die Stadt davon?
Ja, das ist so ein bisschen der Versuch, die Anbieter im Vorfeld zu disziplinieren, sage ich jetzt mal, dass sie eben ihre Kunden hinweisen auf bestimmte Dinge. In diesem Merkblatt ist geregelt, dass E-Roller eben nicht überall abgestellt werden dürfen. Also U- und S-Bahn-Eingänge zum Beispiel müssen frei bleiben. Man darf die auch nicht einfach auf Gehwegen abstellen, damit halt Rollstuhlfahrer, Kinderwägen etc. noch durchpassen. Bei Miet-E-Rollern dürfen maximal 5 Roller an einer Station abgestellt werden. So möchte es gerne das Verkehrsdezernat. Und die Anbieter dieser E-Roller sind eben dann dafür verantwortlich, dass das auch so eingehalten wird. Man darf nicht durch Grünanlagen fahren und nicht durch Fußgängerzonen, zumindest nicht mit den schnellen Modellen. Wenn die nur 12 km/h schnell sind maximal, dann darf man das schon. Und der Anbieter, ganz wichtig, muss erreichbar sein für die Stadt, also mindestens eine Telefonnummer oder eine E-Mail angegeben haben. Das zeigt auch ein bisschen, Frankfurt ist schon ein gebranntes Kind und hat schon mal schlechte Erfahrungen gemacht auf anderem Gebiet. Stichwort Leihfahrräder, da gab es ja sehr viele Probleme und dem möchte man jetzt eigentlich ein bisschen entgegenwirken, dass das nicht nochmal so kommt.
Hat denn der Verkehrsdezernent von Frankfurt selbst noch Einfluss darauf, ob die E-Roller kommen oder nicht, Hanna?
Nein, das kann er nicht mehr beeinflussen. Grundsätzlich, das Ganze wird ja bundesweit entschieden und ist auch ein Vorhaben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Aber die Bundesländer selbst haben noch Mitspracherecht und der Bundesrat muss ja auch noch zustimmen. Und da gibt es durchaus noch Streit, vor allem eben um die Frage, ob die Roller auch auf Gehwegen fahren dürfen oder nicht. Das ist ja im Moment so vorgesehen, wie ich schon gesagt habe. Viele Bundesländer sind dagegen. Am 17. Mai, soweit jedenfalls jetzt geplant, soll das Ganze dann Thema im Bundesrat sein und eigentlich auch über die bundesweite Zulassung entschieden werden. Ja, und an der Reaktion von Oesterling sieht man schon, auch Frankfurt sieht halt viele Konflikte. Da ist ja auch ein bisschen was dran, wenn man sich mal überlegt, wer da alles so unterwegs ist auf Geh- und Radwegen. Also Kinder mit normalen Tretrollern, Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Kinderwägen, normale Radfahrer, E-Bikes und dann kommen jetzt eben noch diese E-Roller dazu, alle mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ja, aber spannend wird's.
Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling wehrt sich gegen E-Roller. Hanna Immich hat die Gründe für uns zusammengefasst. Vielen Dank. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören auf hr-inforadio.de. Dort können Sie sich alles noch einmal ganz in Ruhe anhören.